Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und bei mir zu Gast ist heute Rainer Lächele. Er hat eine Firma gegründet, die nennt sich die Firmenhistoriker. Hallo, Herr Lächele.
Hallo, Herr Hamp.
Die Firmenhistoriker, das sagt ja fast schon ein bisschen, worum es sich hier handelt. Trotzdem wollen unsere Hörer das noch genau wissen. Was machen Sie denn?
Ja, die Firmenhistoriker gehören einer Branche an, die relativ selten ist. Wir sind eine Geschichtsagentur. Das heißt, unser Unternehmen unterstützt Firmen, die zum Beispiel ein Jubiläum haben, die ein Buch haben möchten oder eine Ausstellung oder gar ein Museum. Und wir helfen den Firmen auch, ihre Keller und ihre Dachböden ordentlich zu halten. Wir bauen Unternehmensarchive auf.
Jetzt gibt sie es, glaube ich, nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es inzwischen?
Ja, jetzt sind es schon 22 Jahre, dass wir als Firma existieren.
Und wie viele Firmen haben Sie seitdem begleitet? Wissen Sie das ungefähr?
Ja, wir haben es neulich mal gezählt. Es wächst natürlich täglich. Es sind jetzt etwa 126 Firmen.
Jetzt könnte man meinen, die Firmen wissen das ja schon irgendwie selbst. Vielleicht haben die Bücher geführt, vielleicht haben die auch Aufzeichnungen, alte Fotoalben. Wieso brauchen Sie denn da noch professionelle Begleitung?
Also dieser Eindruck ist nicht ganz korrekt. Ganz viele der Unternehmen, die wir ansprechen, sind ganz überrascht. Wir haben Jubiläum. Und dann sind oft wir die, die etwas genauer Bescheid wissen, weil wir natürlich auch vorher schon ein bisschen recherchieren.
Und dann gehen Sie in die Firmen und schauen sich da mal die alten Fotoalben durch, oder?
Ganz so schnell geht es natürlich nicht, denn man muss natürlich den Kunden erstmal überzeugen, ihm erklären, warum Jubiläum eigentlich ein toller Anlass ist, den man unbedingt nutzen sollte. Und wenn wir uns dann einig sind, dann geht's los mit der historischen Recherche.
Da haben Sie ein Team oder machen Sie das alleine?
Nein, leider darf ich das nicht mehr alleine machen, oder Gott sei Dank. Nein, wir sind insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden. Das war von Anfang nicht ganz so geplant, aber diese Kollegen und Kolleginnen von uns, die machen sich dann auf, oft auch zu zweit, und versuchen alles zu finden, was mit der Gründung und der Geschichte des Unternehmens zu tun hat.
Was kann das sein?
Ja, ganz oft fangen wir eigentlich im Unternehmen selber an. Wir gehen in den Keller. Da sind manchmal ein bisschen Bedenken da. Dürfen die in den Keller gehen? Dürfen die da alles sehen? Aber das haben wir meistens sehr schnell überwunden. Wir schauen die ganzen historischen Unterlagen an. Also historisch heißt älter als 10 Jahre. Suchen nach wichtigen Dokumenten, nach Fotos, nach Filmen, nach Statements, also alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann, was in einer Firma entsteht. Und diese Dinge werten wir aus und speichern sie dann in einer Datenbank ab.
Sind es immer Papierdokumente oder Fotos und Schriftstücke oder sind da vielleicht auch alte Disketten dabei oder andere ehemals neue Medien, die man heute vielleicht gar nicht mehr so leicht lesen kann?
Also auch hier kommt natürlich der digitale Wandel, wie überall in der Gesellschaft. Vor 20 Jahren waren es wohl eher Papiere und Unterlagen und Fotos. Heute haben wir ganz oft auch mit alten Disketten, mit alten Tonbandkassetten, Tonbändern, alten Videokassetten zu tun, weil wir ja alle diese Medien auch nutzen wollen für das Jubiläum des Unternehmens.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, die Firmen sind auch unterschiedlich. Bei den einen wird viel aufgeschrieben, weil sie vielleicht auch mit Text, mit Sprache zu tun haben. Andere Unternehmen, die produzieren vielleicht Kaugummis. Da ist vielleicht weniger Material da, was so auf die Geschichte schließen lässt. Ist das so?
Ich glaube, man kann nicht von der Branche auf das Vorhandensein von historischen Unterlagen schließen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man könnte eher sagen, es gibt Firmen, in denen jemand gut aufpasst auf das, was alt ist, was einem historisch erscheint. Und es gibt Unternehmen, da ist die Vorsicht nicht ganz so groß. Und man darf natürlich nicht vergessen, viele Unternehmen sind sehr schnell gewachsen. mussten umziehen, haben natürlich beim Umzug dann wieder Unterlagen zurückgelassen. Also der Stand am Anfang ist durchaus unterschiedlich bei einem solchen Projekt.
Was sind das für Spezialisten, die für Sie arbeiten?
Die Leute, die für uns arbeiten, sind eigentlich alles ausgebildete Historiker. Die haben einen Masterabschluss, kommen dann zu uns nach der Ausbildung an der Uni und werden dann einem anderthalbjährigen Volontariat zu Firmenhistorikern ausgebildet. Denn die Arbeit an einer Unternehmensgeschichte ist natürlich nochmal was ganz anderes wie das, was man klassischerweise in einem Geschichtsstudium bewältigen muss.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt Firmen, die sehr gut aufpassen auf die Dinge, die sie haben, die auch pflegen. Haben Sie da ein Beispiel, haben Sie da was erlebt, wo Sie gesagt haben, wow, da ist aber richtig gut mit den Archivalien umgegangen worden?
Naja, mal ganz allgemein betrachtet ist es so, dass Familienunternehmen zum Beispiel wesentlich mehr Interesse haben an ihrer eigenen Herkunft, an ihrer Familien- und Firmengeschichte. Und das spüren wir natürlich auch bei unseren Kunden. Wir haben hier in der Nähe von Aalen einen relativ großen Kunden, der seit 150 Jahren jetzt auf dem Markt ist. Und die Familie hat über Generationen hinweg im Prinzip jedes wichtige Papier, jedes wichtige Foto, jeden wichtigen Film aufbewahrt. Und in einem solchen Fall ist es natürlich dann relativ einfach für uns auch eine Recherche durchzuführen.
Also ich vermute mal, es handelt sich um die Papierfabrik Palm, denn dort ist ja auch Ihr Firmenname in der Festschrift zu sehen. Vielleicht dürfen Sie auch nicht drüber reden, aber bei der Firma Papierfabrik Palm, da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch viel Papier vorhanden ist.
Ja, also bei diesem Kunden ist es durchaus so gewesen, dass die Wertschätzung für das Papier und die eigene Geschichte doch sehr hoch ist. Und es sind natürlich auch immer spannende Momente, nicht nur dort, sondern auch bei anderen Firmen sind wir oft die Ersten, die dann nach 30, 40 Jahren mal wieder den geöffneten Tresor sehen dürfen oder die Tresore. Und da finden sich dann doch oft ganz spannende Dinge, zum Beispiel auch Glasnegative, also im Prinzip das Negativ, das man später in Kunststoff hatte, war bis in die 30er Jahre auf Glas. Und das sind oft ganz fantastische Aufnahmen, die wir wunderbar benutzen können.
Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen.
Ach, das ist eine lange Geschichte. Also mein ursprünglicher Berufswunsch war eigentlich, irgendwann mal als Professor an einer Universität zu lehren. Und ich habe das auch sehr lange vorangetrieben. Habe mich auch in Gießen promoviert und in Marburg dann habilitiert. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das akademische Arbeiten ist schon was Tolles und es macht auch riesen Spaß, auch vor allem mit Studenten zusammen. Aber so Vermittlung von Geschichte, das hat nochmal einen Tick mehr Spannung. Da kommt man in Bereiche rein, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Und ich glaube, was ganz wichtig ist für uns, ist also A, die Einsicht, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und B, dass man einfach ein bisschen als Detektiv arbeiten kann, Dinge entdecken kann, die noch keiner weiß. Und das ist durchaus faszinierend.
Weil Sie sagen, dass man damit Geld verdienen kann und die wenigsten glauben das. Das zeigt ja auch, es gibt nicht so viele in Ihrer Branche, die das machen.
Es ist eine relativ übersichtliche Branche. Es gibt 4, 5 größere Agenturen in Deutschland und so ungefähr 40 kleinere 1, 2 Mann-Frau-Agenturen, die unterwegs sind. Wir kennen uns alle. Aber ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass nicht nur in Köln, Berlin, Mannheim und München eine große Agentur ist, sondern eben auch in Aalen.
Wenn Sie sich jetzt so viel mit den Daten, mit den Zahlen, mit den Fakten der verschiedenen Unternehmen im Laufe der Geschichte auseinandersetzen. Als Historiker, stellen Sie Muster fest? Können Sie ein bisschen Entwicklungen da auch rauslesen? Also ein bisschen über das hinaus, was das reine Aufzählen von Firmendaten ist?
Ich glaube, unsere Arbeit besteht im Besonderen darin, eben nicht nur einfache Daten aufzuzählen, das wäre reine Chronologie, sondern unsere Arbeit besteht eigentlich ganz stark darin, auch langfristige Ziele, langfristige Entwicklungen in den Unternehmen zu sehen. die eben zum Beispiel ein Familienunternehmen prägen. Eine Sache, die uns immer deutlich wird bei der Recherche, ist zum Beispiel, dass es bestimmte Werte gibt in Unternehmen. Und in einem Familienunternehmen sind diese Werte nicht zufällig, sondern wenn wir das recht sehen, wird es auch von Generation zu Generation weitergegeben, es wird gelebt. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, was Unternehmen für sich als wichtig erachten und was sie gerne auch nach außen kommunizieren wollen.
Wie hat sich das schwäbische Unternehmen denn verändert? Gab es da Entwicklungen?
Naja, das Schwäbische wie das Bayerische oder auch das Hessische und Kölner Unternehmen entwickelt sich ja zunächst mal auch entlang der äußeren Faktoren. Also natürlich, alle Unternehmen, die älter als 80 Jahre alt sind, haben natürlich den Zweiten Weltkrieg irgendwie miterlebt oder überlebt. Alle Unternehmen haben das Wirtschaftswunder in den 60er, 50er, 60er Jahren erlebt. Das sind natürlich mal zunächst mal äußere Faktoren, die auch ein Unternehmen einfach prägen. Und wenn man jetzt mal die Wirtschaftsgeschichte anguckt, ist es auch so, da gibt es natürlich viele Ereignisse, die einfach auch zur Reaktion auffordern. Die also das Unternehmen dazu zwingen zu reagieren, weil sich zum Beispiel die Technik verändert, weil es andere Mitbewerber gibt, weil Produkte nicht mehr nachgefragt sind. Da gibt es ja schöne Beispiele dazu.
Allgemein, wie weit sind Sie denn zurückgegangen schon in der Geschichte? Also es gibt ja hier Unternehmen, sehr alte Industrieunternehmen, wie beispielsweise die Schwäbischen Hüttenwerke und ihre Vorgänger. Brauereien sind oft sehr, sehr alte Unternehmen. Hatten Sie auch so richtig alte Unternehmen schon dabei?
Also ich sage immer, unser Horizont reicht eigentlich von 10 Jahren Bestehen bis zu 400 Jahren. Wir haben zwei Kunden, die auf 400 Jahre zurückblicken konnten. Das eine ist die Papierfabrik Unterkochen, heute bekannt als Munxjö, die 2013 400 Jahre alt wurde. Und das andere ist die Firma Wicklein in Nürnberg, Hersteller von Lebkuchen, einer der letzten Hersteller noch im Privathand, der 2014 400 Jahre geworden ist. Und naja, wenn man diese Projekte anschaut, da ist auch der Aufwand höher wie beim Unternehmen, das nur 50 oder 25 Jahre alt wird.
Warum ist der Aufwand höher?
Ganz einfach deswegen, weil man viel mehr Unterlagen angucken muss. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Papierfabrik in Unterkochen, die ja dem Elwanger Fürstpropst gehört und auch von ihm gegründet wurde. Und von dieser Papierfabrik haben wir 200 Jahre lang für jede Woche einen Bericht in den Archiven liegen. In diesen Berichten schreibt dann der Verwalter, was alles so passiert ist, ob es einen Brand gab bei der Papierherstellung, ob der Lehrling mal wieder betrunken war oder wie das Geschäft so gelaufen ist. Und das ist dann schon eine ganze Menge an Papier, die man da durchlesen muss.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen eine solche Firmenchronik auch als Werbung oder als Image-Objekt verwenden möchten. Jetzt kommen Sie als streng wissenschaftlich arbeitende Historiker, die natürlich nicht nur das Positive, sondern vielleicht auch mögliche negative Seiten herauskehren. Gibt es diesen Konflikt?
Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, warum man uns beauftragt. Die häufigste Motivation oder der häufigste Grund, warum man uns anfragt, heißt eigentlich, ich habe ein Jubiläum, wir müssen was machen. Punkt. Mhm. Naja, und dann kommt man ins Gespräch. Es gibt viele Familienunternehmen, die sagen, ich möchte jetzt mal sowas wie eine Bilanz ziehen. Ganz häufig passiert das bei Unternehmen, wo dann auch gerade ein Übergang ist, also von der einen Generation zur nächsten Generation. Und ich glaube, eigentlich alle Unternehmen versprechen sich schon ein Stück weit auch ein Imagegewinn durch die Arbeit oder die Beauftragung unserer Agentur. Und ich finde das auch sehr legitim. Sie haben es schon gesagt, wir sind wissenschaftlich arbeitende Historiker. Das heißt, wir suchen alles, wir finden alles und wir präsentieren auch unserem Kunden alles, was wir finden. Und dazu gehören natürlich nicht nur schöne Geschichten. Es gibt auch unschöne Dinge, die wir finden. Ich will nicht gleich von Leichen im Keller reden, aber es gibt auch viele Dinge, die auch in der gemeinsamen Erinnerung der Firmeninhaber nicht mehr vorhanden sind. Und unser Wunsch und unsere Empfehlung an unsere Kunden ist eigentlich immer zu sagen, Leute, kommuniziert das auch, lasst es nicht aus, sondern schaut, dass wir das angemessen beschreiben in dem Kontext, in den es reingehört. Und mit dieser Empfehlung landen wir eigentlich immer bei unseren Kunden. Das funktioniert eigentlich immer. Es gab einen Fall, in dem dann der Kunde gesagt hat, nee, dann will ich das doch lieber nicht. Oder ich bin zu nahe dran, die Generation meines Großvaters. Aber das zu kommunizieren, das ist eigentlich, muss man sagen, heute auch Standard. Und transparent zu sein, das ist heute schon allgemein auch bei den anderen Unternehmensgeschichten eigentlich der Fall.
Naja, gerade große Konzerne haben sich ja auch sehr bemüht, mögliche Verstrickungen in die NS-Geschichte oder mit Zwangsarbeit dann offen zu legen. Das ist auch Teil von ihrem Geschäft wahrscheinlich.
Das ist ein ganz wichtiges Teil unseres Geschäfts und es geht natürlich nicht nur um das Thema Zwangsarbeit, es geht auch um das Thema Arisierung, das heißt über sehr günstige Übernahme von Firmen, die früher im jüdischen Besitz waren. Und das sind Themen, die wir auch sehr gründlich aufarbeiten. Und das kann man auch heute besser als etwa vor 20, 30 Jahren. Hängt einfach damit zusammen, durch das Ende des Kalten Krieges sind natürlich auch wieder andere Quellen zugänglich heute, die früher unerreichbar waren, eben in der früheren DDR lagen oder an anderen Standorten. Und dadurch können wir relativ genau auch für die Unternehmen rauskriegen, was da wirklich passiert ist.
Wie oft passiert Ihnen das, dass Sie ein Unternehmen mit ganz neuen Augen sehen?
Ich sage mal ganz kühn, das passiert in jedem Projekt. Das hängt einfach damit zusammen, dass man früher Jubiläumsschriften oder auch Ausstellungen, Dinge anderer Art, nicht professionell hat aufarbeiten lassen. Und dadurch, dass wir das schon so lange machen, wissen wir relativ genau, wo wir hinfassen müssen, wo wir suchen müssen. Und in der Regel entgeht uns auch nichts. Man weiß es nie, aber in der Regel findet man eigentlich schon alle Dinge, die zu so einer Unternehmensgeschichte gehören. Die allerschönsten Beispiele sind eigentlich für mich die, wo wir dann den Unternehmen sagen müssen, hey, euer Gründungsdatum stimmt nicht. Ja. Ihr seid ein Jahr früher gegründet worden, ist uns im vergangenen Jahr zweimal passiert. Und dann gibt es natürlich manchmal ein bisschen Hektik, weil, wie ist es jetzt? Wann feiern wir jetzt? Und wie machen wir das und so? Aber das kriegen wir immer kommunikativ natürlich gut hin. Man muss dazu auch wissen, in der Regel setzt sich ja nicht einer hin und schreibt auf, heute gründe ich jetzt mein Unternehmen und ab heute produziere ich was weiß ich für Dinge für den Markt. Sondern in der Regel ist diese Frühgeschichte von Unternehmen immer so ein bisschen schwammig. Da hat einer mal was ausprobiert oder ein anderer hat was erfunden, braucht aber erstmal Geld, das Unternehmen ins Laufen zu bringen. Und das sind immer so Anlaufprozesse, die wir dann auch entdecken bei den Recherchen und die durchaus spannend sind. Und ich sage immer, unsere schönste Beschäftigung ist, Gründungsmythen zu zerstören.
Ah ja.
Und neue zu schaffen.
Oder den Unternehmern vielleicht auch sagen, ihr Großvater hatte sich was ganz anderes gedacht.
Genau.
So. Wie ist es denn, vielleicht ist das, um nochmal auf das schwäbische Unternehmen zurückzukommen, vielleicht ist das typisch schwäbische Unternehmen, dass man einfach probiert hat, Geld zu verdienen, womit auch immer. Und dann hat man mal dies probiert, mal das probiert und ist dann bei was ganz anderem gelandet, als man ursprünglich gedacht hat. Ist das vielleicht?
Also wenn Unternehmen heute noch existieren, ist das relativ häufig so bei den schwäbischen Unternehmen. Das muss man einfach sagen. Die sind vielleicht irgendwo mal eingestiegen mit einem Produkt, was eben am Markt gesucht wurde. Und wenn man dann die Jahrzehnte entlang geht, sieht man plötzlich, wie sich das dann doch stark verändert. Ein sehr schönes Beispiel ist unser Kunde Schmalz im Schwarzwald. Johannes Schmalz hat 1910 angefangen, Rasierklingen zu produzieren, hat sich eine schöne alte Fabrik gekauft und hat da Rasierklingen hergestellt. Und das lief wunderbar, das Geschäft, war auch ein wohlhabender Mann. Und dann kam in den USA der Elektrorasierer auf nach 1945 und dann war es halt mit den Rasierklingen vorbei. Dann hat er sich hingesetzt, was mache ich jetzt? Ja, dann hat er Rohre gebogen, weil eben in der Industrie bestimmte Rohre benötigt wurden. Er hat Lacktrockenwagen hergestellt für die Möbelindustrie. Und ja, das lief auch ganz gut. Und Ende der 70er war das eigentlich aber durch, weil es gab viele Wettbewerber, die dann das auch konnten. Und das Unternehmen hatte noch 12 Mitarbeiter und der Enkel hat sich dann einfach 2 Jahre hingesetzt und hat erfunden, vor sich hin erfunden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und er hat relativ viele Dinge erfunden, die es niemals zur Produktreife geschafft haben. Aber er hat dann sich mit Vakuum beschäftigt und hat herausgefunden, wie man mit Vakuum Dinge bewegen kann. Zum Beispiel, wie man mit Vakuum einen Joghurtbecher aus der Produktion in den Karton reinsetzen kann, das als ein Beispiel. Und das ist so erfolgreich, dass aus diesen 12 Mitarbeitern in den späten 70ern heute über 1600 Leute geworden sind und er weltweit führend bei dieser Technologie ist. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen das typisch Schwäbische. Gibt es aber auch in Bayern und in Baden und an anderen Orten.
Also Sie haben nicht nur Kunden hier im schwäbischen Raum, sondern auch.
Ja, das Lustige ist, dass wir eigentlich, obwohl ich immer in Aalen war, oder wir immer in Aalen waren, die ersten Kunden eigentlich in Oberschwaben, in Halle, an der Saale, in Niedersachsen und sonst wo hatten, aber nicht hier. Das hat sich dann, wie mit den Propheten im eigenen Land, allmählich dann verändert, Gott sei Dank. Und inzwischen sind wir sehr zufrieden, auch mit den Dingen oder mit den Kunden, die wir dann hier haben. Aber das fand ich vorher sehr, sehr interessant, diese Art, dieses Besessensein, etwas zu entwickeln und zu erfinden, das ist schon eine sehr typische Eigenschaft von diesem Unternehmen, ganz klar.
Und dann gibt es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch Unternehmen, die seit 100 Jahren oder länger das gleiche Produkt haben und damit immer noch erfolgreich sind. Also wenn ich mir einen Lebkuchenfabrikant anschaue, der wird nicht viel geändert haben an seinem Lebkuchenrezept.
Am Lebkuchenrezept vielleicht nicht, aber der sagt natürlich auch, ja, Lebkuchen ist ja im Prinzip ja auch so ein Saisongeschäft. Jetzt gehe ich mal in den USA, vielleicht kann ich da auch mal was produzieren, was man im Sommer verkaufen kann. Ja, weil Sie müssen sich das so vorstellen, in der Lebkuchenproduktion laufen im Prinzip die Öfen Tag und Nacht von April bis kurz nach Weihnachten. Ne? Und den Rest des Jahres haben die Mitarbeiter eigentlich nichts zu tun. Ja? Und dann überlegt man sich natürlich als Unternehmer, ja, wie kann ich diese teuren Anlagen noch besser ausnutzen? Also er unterliegt natürlich auch einer gewissen Entwicklung und ja, so Dinge wie Energie. Kosten ist natürlich dann auch für ihn mal ein Thema, wo er sich dann überlegen muss, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das zeichnet viele dieser Unternehmerinnen und Unternehmer aus, dass sie dann rechtzeitig verstehen, wo sich was ändern muss, vielleicht auch ganz grundsätzlich.
Jetzt die Dokumente, mit denen Sie zu tun haben, die sind ja oft sehr technischer Natur. Die sind ja nicht dafür gemacht, um von Historikern oder von Geisteswissenschaftlern gelesen zu werden, sondern das sind ja manchmal Anleitungen, technische Dokumente und so weiter. Müssen Sie sich da auch ein gewisses technisches Verständnis drauf schaffen?
Das ist eine gute Frage, denn um es mal ganz klar zu sagen, wir sind ja Historikerinnen, Historiker, also sind wir Dilettanten in jeder Branche, über die wir arbeiten.
So ähnlich wie die Journalisten. Ja.
Guter Vergleich. Unser erstes Projekt war ein Unternehmen in der Altenhilfe. Ich hatte vorher keine Ahnung, was da passiert, was da wichtig ist. Wir haben Unternehmen im Stadtwerke-Versorgerbereich, wir haben Banken und Sparkassen, auch wieder eine ganz eigene Branche. Wir haben Lackfirmen, wir haben Papier, wir haben alle möglichen technischen Maschinenbaudinge, die natürlich, da können wir nie so viel wissen wie jemand, der aus der Branche kommt. Und deswegen brauchen wir auch unsere Kunden, dass sie uns möglichst so auf ein gewisses Mindestlevel bringen. Und ich glaube, es ist ganz gut, ähnlich wie die Journalisten, dass wir auch manchmal ein bisschen blöd fragen können. Natürlich, weil wir es einfach nicht wissen. Und wenn wir dann Texte schreiben für unsere Kunden, werden die natürlich auch gegengelesen und gecheckt, ob da irgendwelche Fehler drin sind, was die technologischen Dinge angeht. Das ist ganz klar.
Das sind wir schon bei den blöden Fragen. Sie verzeihen mir auch meine blöden Fragen. Die nächste kommt gleich. Was machen Sie denn mit dem Material, was Sie sammeln? Schauen Sie sich diese Akten nur an und dann wandern die wieder in den Schrank oder machen Sie da was Neues draus?
Was machen wir mit den Quellen? Wir reden ja von Quellen als Historiker und wir gucken die alle durch. Wir können das auch alles lesen, denn wir sind ja vertraut mit alten Handschriften und das ist ja nicht getippt, so wie man das eben dann seit knapp 100 Jahren kennt. Wir werten das aus, das heißt, wir schreiben Dinge ab, wir scannen sehr viel, weil wir oft bei so einer Recherche noch gar nicht wissen, wo es nachher hingeht, was wir damit anfangen. Wir sammeln das alles in der Datenbank und haben dann im Prinzip so einen elektronischen, digitalen Pool, aus dem wir dann uns dann bedienen. Und mit diesen Ergebnissen gehen wir dann zu unserem Kunden und sagen zu ihm, hey Kunde, wir haben hier tolle Sachen gefunden. Wir würden dir vorschlagen, lass uns vielleicht mal ein Buch machen. Dann sagt der Kunde, Buch ist langweilig, das braucht man heute nicht mehr. Wir machen irgendwas Digitales, sagen wir, okay, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch im Web deine Geschichte erzählen. Wir machen eine digitale Ausstellung, vielleicht sogar mit Virtual Reality, also VR oder sonstigen tollen technologischen Sachen. Und dann sagt er, oh, das finde ich toll oder das machen wir nicht. Und dann sind wir relativ bald an der Umsetzung, dann schreiben wir Texte. Wir lassen die Bilder bearbeiten, wir lassen es umsetzen in eine Website, denn das können wir nicht selber, dazu brauchen wir Partner. Und was ich noch vielleicht doch noch erzählen muss, wir führen auch parallel zur Recherche sogenannte Zeitzeugeninterviews. Das ist für uns eine besonders wichtige Quelle. Natürlich gibt es nichts so Korruptes wie die eigene Erinnerung, das wissen Sie als Journalist wahrscheinlich auch. Aber durch diese Interviews gewinnen wir viele Einsichten und vieles Wissen, was wir eben in den Unterlagen nicht finden. Und das benutzen wir auch. Wir nehmen dann Zitate und zeigen eigentlich dadurch das Besondere eines jeden Unternehmens auf.
Wen interviewen Sie da? Sind es nur die Firmenchefs oder sind es möglicherweise auch die Putzkräfte oder sind es die der Hausmeister?
Es ist immer ein besonderer Mix, den wir anstreben. Es sind natürlich Geschäftsführer oder frühere Geschäftsführer. Es sind aber auch Leute, die 40 Jahre lang am Band gestanden sind, die Chefsekretärin, Leute, die im Vertrieb waren, die erzählen besonders viel immer. Ne? Das sind ja Leute, die meistens sehr eloquent sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich viele Ältere. Wir haben aber auch schon Interviews mit Azubis gemacht und haben gesagt, das sind die Zeitzeugen von übermorgen. Ja. Und die befragen wir jetzt mal, wie stellt ihr euch eure Arbeit in 20 Jahren vor?
Wobei die Leute im Ruhestand vielleicht ein bisschen ehrlicher sind, oder? Was ihre Erinnerungen angehen.
Ja, und die sind vor allem deswegen auch ehrlich, weil wir diese Leute alleine interviewen. Also da ist nie jemand von unserem Kunden dabei, der dann so quasi hinter uns sitzt und aufpasst, sondern das sind alles Äußerungen, die dann auch frisch von der Leber wegkommen. Und wir filmen das auch, also es wird alles auch aufgezeichnet und daraus machen wir dann kleine Imagefilme oder kleine Snippets fürs Internet oder für die sozialen Medien.
Genau, also in sozialen Medien sind Sie dann auch stark inzwischen. Was hätten Sie da alles zu bieten?
Naja gut, seitdem viele Unternehmen gemerkt haben, dass soziale Medien eben auch eine Sache sind, mit der man sehr gut Personal gewinnen kann, sind wir da relativ stark unterwegs. Es ist natürlich schon etwas Besonderes, wenn jemand sagt, naja, ich habe 40 Jahre beim Unternehmen gearbeitet und ich habe mich keinen Tag gelangweilt. Das ist für Bewerberinnen und Bewerber, die sich vielleicht für eine Stelle dort interessieren, schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir engagiert werden. In den ersten Jahren haben wir vielfach solche Projekte gemacht, naja, eben für die Mitarbeiter, für die Kunden, für die Lieferanten unseres Kunden. Aber inzwischen wird der Weg eigentlich nach innen oder die interne oder innere Kommunikation, das wird immer wichtiger.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da so ein bisschen eine Klippe umschiffen müssen, denn wenn man sagt, das Unternehmen hat lange Geschichte, da haben sich Historiker damit beschäftigt, dann hat das gerade für junge Leute, für Bewerber vielleicht den Eindruck des Verstaubten.
Das versuchen wir mit unserer Art der Umsetzung zu umgehen und vor allem auch durch einen Faktor, mit dem ich am Anfang meiner Arbeit nie gerechnet hätte. Wir seit etwa 10 Jahren versuchen wir immer auch die Zukunft mit in den Blick zu nehmen. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel ein Buch, natürlich über die 100 Jahre, aber wir schreiben einen ebenso großen Teil über die nächsten 20 Jahre. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, was schwieriger ist, über die Geschichte oder über die Zukunft zu schreiben. Natürlich ist die Zukunft viel schwieriger, nicht weil wir das nicht könnten, sondern weil wir uns dann eben dann die Geschäftsführer oder die Vertreter der vierten Generation holen und sagen, so, jetzt erzähl mir mal, wie wird es denn in 10 oder 20 Jahren bei euch aussehen? Natürlich geht es ja nicht um Betriebsgeheimnisse, um in Entwicklung befindliche Produkte, die man nicht schon vorbereitet, sondern es geht eigentlich darum, wie wird sich die Branche mal verändern, wie wird das Arbeiten sein, wie werden die Produkte mal aussehen können, wie werden die Bedürfnisse sein. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Ist da schon eine Ihrer Prophezeiungen vielleicht eingetreten oder machen Sie das noch nicht so lange?
Naja, wenn ich mal ein Beispiel heranziehen darf, wir haben ja für die Firma Wieland in Ulm gearbeitet, die unglücklicherweise im Corona-Jahr 2020 200 Jahre alt geworden sind. Und Wieland ist ein sogenannter Halbzeughersteller, der produziert Dinge aus Messing oder aus Kupferlegierungen, die man denn für alle möglichen technischen Anwendungen braucht, zum Beispiel auch für den Chip in Ihrem Handy. Der wird unten mit einer Kupferlegierung bedampft, damit er besser leitet. Also Wieland ist überall drin. Und Wieland hat gesagt, wir wollen kein Buch, wir wollen 200 Geschichten. Und dann haben wir 100 Vergangenheitsgeschichten gemacht, alles kein Problem, 40 Gegenwarts- und 60 Zukunftsgeschichten. Und diese Zukunftsgeschichten, die hatten es natürlich insofern in sich, weil die natürlich zum Beispiel mit dem Jahr 2050 zu tun haben. Und ich kann leider jetzt heute, 2023, nicht beurteilen, was 2050 sich verhindert hat, aber vielleicht sollte ich da mehr drauf achten.
Ja, oft ist es doch ganz spannend, wenn man sich die Zukunftsvisionen von früher anschaut, was die Leute so erwartet haben, was vielleicht im Jahr 2023 mal sein wird. Wir haben alle Düsen hinten am Rücken befestigt und fliegen durch die Gegend. Solche Dinge haben sich ja oft schon als nicht ganz wahr erwiesen.
Also wenn ich mir jetzt so unsere Kunden anschaue, das sind eigentlich sehr viele, die fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ich könnte mich jetzt an relativ wenig Dokumente erinnern, in denen jemand jetzt so ja, fast visionär eigentlich überlegt hat, wie kann das mal weitergehen. Denn viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben natürlich die nächsten 2, 3 Jahre im Blick und handeln in der Richtung, was dahinter liegt, ist für sie, bis wir sie fragen, oft sehr, sehr weit weg noch. Und ihre Vorfahren haben das wahrscheinlich auch nicht wie anders gemacht. Es ist eher so, was ich feststelle, dass diese Menschen sehr pragmatisch dann auch handeln müssen, um natürlich auch das Unternehmen zu erhalten, um auch neue Kunden zu finden, um neue Produkte rauszufinden. Das ist doch alles relativ nahe dran, ja, an der Gegenwart.
Ich habe das Gefühl, es gibt einen gewissen Hype um Geschichte. Es ist in. Es gibt historische Romane, historische Krimis, Serien auf Netflix und so weiter, wo das Thema Geschichte, sei es fiktional, sei es aber auch so mit Infotainment aufgearbeitet wird. Profitieren Sie auch davon?
Ich glaube, als Trend ist es sicher richtig und es spielt uns sicher auch in die Hände, ganz klar. Aber man darf nicht vergessen, unsere Dienstleistung ist ja nicht so wahnsinnig bekannt. Ja? Das heißt, wir müssen uns ja auch um Kunden bemühen und ich führe viele Telefonate jede Woche oder E-Mails und ich kriege nicht selten auch zur Antwort, dass potenzielle Kunden sagen, das interessiert mich nicht, ich denke nur an die Zukunft. Ja? Oder warum soll ich ein Buch schreiben lassen? Ich muss meinen Laden führen, ich muss mein Unternehmen weiterentwickeln, ich muss meine Mitarbeitenden beschäftigen. Das ist eigentlich gar nicht so selten. Es ist immer noch ein überschaubarer Teil, sonst wären wir viel größer, die sich eben für diese Art der Art, mit dieser Art des Jubiläums eigentlich auseinandersetzen. Ja.
Sie sind vorhin ein bisschen schnell über das Medium Buch hinweggegangen. Ich glaube aber, es gibt immer noch viele Firmen, die gerne ein Buch über ihre Geschichte haben, das man dann auch verschenken kann an Kunden, an Geschäftspartner. Warum ist das Medium Buch so was Tolles?
Naja, gut, wir mögen ja selber Bücher. Und wir schreiben gerne Bücher und wir lassen sie auch gern gestalten. Und wir sind auch immer fasziniert, wenn dann so ein Buch fertig ist. Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist die Zahl derer, die ein Buch wollen, etwas weniger geworden. Aber ganz viele Kunden haben eben erkannt, dass ein Buch etwas ist, was halt ein Stück weit auch bleibt. Wenn Sie an digitale Medien denken, wenn Sie an Storytelling im Web denken oder an Facebook oder andere soziale Medien, das ist ja irgendwo schon ein Stück weit vergänglich. Und dieser Wunsch nach etwas, das man anfassen kann, der ist nach wie vor sehr, sehr groß und das machen wir natürlich auch gerne. Und einmal ist es uns auch passiert, da kam ein relativ großer Kunde zu uns und sagte, also wir sind modern, wir kommunizieren nur digital und auf 4 Kontinenten und in 6 Sprachen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir, alles kein Problem. Und ein halbes Jahr vor dem Jubiläum kam sie zu uns, können wir jetzt aus diesen digitalen Geschichten vielleicht doch noch ein Buch machen? War ein bisschen hektisch, aber natürlich haben wir das gemacht. Und das ist immer so eine Abwägung auch bei vielen Kunden, was man letztlich oder welches Medium man letztlich dann heranziehen möchte oder haben möchte.
Wenn Sie schon die digitalen Medien ansprechen und den etwas flüchtigeren Umgang mit Informationen, könnte ich mir vorstellen, dass es sich gewandelt hat. In den Unternehmen gab es früher mehr Menschen, die was aufgeschrieben, die was dokumentiert haben. Da gab es vielleicht Dokumentationsabteilungen, Archive noch, die von richtigen Menschen betreut worden sind. Heute ist ja eher doch ein flüchtiger Umgang da. Sehen Sie diesen Wandel auch?
Also ich sehe den Wandel vor allem in unserem anderen Schwerpunkt, den wir betreuen, nämlich bei dem Aufbau von Unternehmensarchiven. Und wenn ich jetzt schaue, wir haben zum Beispiel für eine große Bank in Bayern haben wir jetzt 4 Jahre lang das Unternehmensarchiv aufgebaut, haben hunderte von laufenden Metern verzeichnet und gesichert und verpackt, damit sie ja die nächsten 500 Jahre überstehen. Und so um die Jahrtausendwende merken wir ganz deutlich, dass das zurückgeht. Es wird wesentlich weniger. Dafür wachsen natürlich auf den Servern die entsprechenden Mengen an Daten, die dort gesichert sind. Also zum Beispiel alles wie bei Ihnen in der Zeitung auch, alle möglichen Bilder, Videos, Dinge. Und wir sagen den Kunden immer, das sind letztlich genauso Objekte, die man sichern muss, wie ein Stück Papier oder ein Papierfoto oder was auch immer, sonst ist es irgendwann weg. Und die Flüchtigkeit ist natürlich bei digitalen Medien viel leichter gegeben. Mit einem kleinen Klicken ist eigentlich ein Archiv weg. Und im Bereich der Archivierung, und da haben wir jetzt auch schon an die 50 Archive aufgearbeitet, in den letzten 15 Jahren. Da ist es so, dass wir jetzt so in der Phase sind, in der uns dann die CDs und DVDs der 2000er Jahre gebracht werden. Hier bitte archiviert mal. Und dann schauen wir das durch und dann sehen wir halt, dass, wie jetzt bei dem Projekt jüngst passiert, ein Drittel einfach nicht mehr lesbar ist. Das heißt, die Information ist weg. Und ich bin mal gespannt, was so meine Kolleginnen und Kollegen in 50 Jahren so machen werden, ob und wie und in welcher Form dann überhaupt noch die Informationen vorhanden sein werden.
Steigen Sie dann da auch technisch ein, um diese Daten zu retten oder auch was elektronisch zu archivieren?
Das ist etwas, was wir seit einigen Jahren jetzt machen. Es gibt noch nicht den Königsweg zur sicheren digitalen Archivierung, aber natürlich nehmen wir diese CDs, wir lesen die Dinge aus, wir sortieren sie. Wir bewerten sie und legen sie dann eben in mehrfach gesicherten Servern ab, damit es auch weiter erhalten bleibt.
Sie haben nicht nur Archive angelegt, sondern auch Museen gestaltet mit den Firmenhistorikern. Vielleicht noch ein Wort dazu.
Ja, das Museum, das ist so eigentlich das High-End-Projekt, sowohl was den Aufwand wie auch natürlich das Budget angeht. Nicht jeder unserer Kunden kann und will sich natürlich ein Museum leisten, aber so alle 3-4 Jahre dürfen wir sowas machen. Und Museum ist eigentlich schon fast ein bisschen zu altertümlich gesagt. Das sind oft hochtechnologische, digital unterfütterte Präsentationen, die wir da herstellen dürfen. Wir haben einen Kunden zum Beispiel in Tübingen, die Firma Walter, Hersteller von Werkzeug, klitzekleinen Werkzeugteilen, die man eben braucht, um Metall zu bearbeiten. Und die haben gesagt, wir wollen auch sowas haben. Und warum? Weil wir eigentlich alle 2-3 Tage Besuch bekommen von Interessenten, weil wir Schulklassen haben, weil wir natürlich unsere künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen wollen. Und die führen wir durch unsere 100-jährige Geschichte. Und das sind dann wunderbare Vitrinen, wo dann die Objekte drin sind. Und vor diesen Vitrinen sind dann Monitore angebracht, mit denen man über diese Objekte drüber gehen kann. Sobald es erkannt wird, läuft ein kleiner Zeitzeugenfilm oder ein Bericht, was es eigentlich für einen technischen Hintergrund hat. Und das wird sehr stark frequentiert. Das ist wirklich spannend. Ja.
Lassen Sie unsere Hörer vielleicht noch einen aktuellen Einblick gewinnen in dem, was in Ihren Geschäftsräumen, die sind ja in der Ahlener Löwenbrauerei, in den ehemaligen Räumen der Ahlener Löwenbrauerei, was da gerade gemacht wird, an welchen Projekten gerade gewerkelt wird.
Das ist streng geheim. Nein. Es gibt, wir machen ja immer ungefähr 20 Projekte im Jahr, plus minus, je nachdem, was alles anliegt. Wir haben sehr interessante kleinere Unternehmen, zum Beispiel die Firma Holak in Nattheim, auch so ein Hidden Champion, den keiner kennt, aber jeder, der mal eine Pizza gegessen hat, auf die dann geschnittener Käse verteilt worden ist, weiß, dass das natürlich nur mit dem Werkzeug der Firma Holak oder mit den Maschinen der Firma Holak gemacht worden ist. Für die bereiten wir gerade ein Jubiläum vor. Wir sind gerade fertig geworden mit einem Alkoholmuseum, auch ein ganz besonderes Objekt. Da geht es natürlich primär nicht um Schnäpse und Verkostung, sondern es geht um Produktion von industriellen Alkohol. Größter Kunde ist zum Beispiel die BASF. Wir sind gerade dabei, im Archivbereich für ein großes Freiburger Unternehmen das Archiv fertigzustellen. Also es sind immer eine ganze Reihe von großen Projekten und das allergrößte im Moment sind zwei Baufirmen, die jeder kennt. Das ist zum einen die Firma Züblin in Stuttgart, auch ein Traditionsunternehmen, was inzwischen zur Strabag gehört, das größte Bauunternehmen in Europa. Auch ganz spannend, für die haben wir fast 50 Interviews gemacht. Da kann man jetzt online auch schon die ersten Ergebnisse bewundern. Also bei uns ist eigentlich immer was los.
Ja, aber Sie sagen ja selbst, es geht nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Dann blicken Sie doch mal in die Zukunft der Firmenhistoriker.
Naja, die Zukunft der Firmenhistoriker wird nur rosig sein und wunderbar. Nein, also wir sind sehr zufrieden, was so die nächste Zukunft angeht. Wir sind gut gefragt und gebucht und was sehr schön ist, so langsam spricht sich auch rum, dass es diese Dienstleistung gibt. Denn ganz viele Menschen, die wir ansprechen, die sind ganz überrascht, ach, sowas gibt es und da kann man auch was Tolles machen. Und wir merken das schon, dass auch die Zahl der Anfragen steigt und wir freuen uns natürlich über jedes neue Projekt und ich bin ganz optimistisch, was die nächsten Jahre angeht.
Vielen Dank, Rainer Lecherle, seit mehr als 20 Jahren der Jäger der verlorenen Firmenschätze mit seinen Firmenhistorikern in Aalen. Dankeschön.